Okay, fangen wir an. Ja, also mein Name ist Mario Lorenz. Bin beschäftigt bei der KM3 Teledienst GmbH. Was wir machen, werde ich dann nachher noch ein paar Worte dazu sagen. Ich möchte mich heute hier einen Vortrag halten über Datenübertragung. Datenübertragung im weitesten Sinne. Wie kommt ein IP-Paket von A nach B, A nach B? Hier beschränkt auf wirklich von einem Ort zum nächsten und nicht von einem Ort nach überall hin wie im Internet. Das heißt also, ich betrachte den ganzen Schritt Routing, wenn man von den verschiedenen Routern, um dann irgendwann zum Ende hinzukommen, überhaupt nicht. Ich möchte wirklich was dazu sagen, wie man von einem Punkt zum nächsten kommt, was es dort für Protokolle, für Möglichkeiten gibt. Wie man sowas mit Linux macht, wenn man es mit Linux macht, weil das macht man meistens dann doch mit spezialisierterer Technik, also sprich Routern. Ich möchte, wie gesagt, im Wesentlichen einen Überblick darüber geben, und zwar mit dem Hinterhalt, dass man sagt, okay, man hat es mal gehört. Es hat nicht allzu viel direkt mit Linux zu tun. Es ist also nicht unbedingt Linux-spezifisch. Die ganze Sache, die ich also hier erzähle, die würde ganz genauso mit Windows oder irgendwelchen anderen Betriebssystemen gehen. Sofern es diese betrifft, aber wie gesagt, meistens betrifft dies nicht. Es geht hier um Datenübertragung. Ich möchte also anfangen mit den traditionellen Verfahren im Low-End. Das heißt also grob mal darüber was erzählen, wie ein Modem überhaupt funktioniert. Dann, wie ISDN funktioniert. Möchte dann zu den, ich will mal sagen, traditionellen Verfahren, die eben von Telekommunikationsunternehmen so gefahren werden, was also Standleitungen sind, 2 Megabit, 34 Megabit in der PDH-Hierarchie. Später dann, oder ja, weitergehend dann an die synchrone Digital-Hierarchie, also 155 Megabit aufwärts. Möchte was zu den verwendeten Protokollen sagen. Und ich möchte dann was zu den, ich will mal sagen, moderneren Verfahren, wie eben Funk, Satellitenfunk, DSL, Powerline und Kabelmodem sagen. Powerline kann man ziemlich schnell zusammenfassen mit wenigen Worten. Powerline muss sterben, schnell. Der einzige, Existenzgrund, dass Powerline überhaupt geht, ist, dass sie das Gesetz der Störstrahlungsabstrahlung da so haben ändern lassen, dass sie da 10 dB mehr Störstrahlung machen dürfen. Und das stört natürlich einige andere Funkdienste dann ganz ungemein, und deswegen muss es sterben. Weil es gibt bessere Verfahren. Ja, wir fangen also mal an mit traditioneller Datenfernübertragung, analoges Modem. Und zwar in der älteren Version, also V34 mit 63 6 Kilobit pro Sekunde. Das Problem ist jetzt, wie übertrage ich binäre Daten über eine analoge Leitung? Im allgemeinen Fall ist die Telefonleitung ja erstmal analog. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, das zu modulieren. Das geht los mit den, ich will mal sagen, Verfahren aus der Anfangszeit, so 2400 Bit pro Sekunde, beziehungsweise damals hat es noch richtig Baud gehießen. Ich weiß nicht, ob es hier noch ein paar Leute gibt, die mit solcher Technik irgendwann mal angefangen haben. Wahrscheinlich eher selten, weil ja, als hier dann, wenn man sagt, ein Telefon in der Breite aufgab, da hinten doch 9,6. Ja gut, das ist dann schon nicht mehr direkt mit 2,4, das heißt, dort wird nee, nicht unbedingt, aber ja, wie gesagt, da hat man eben wirklich noch das Problem gehabt, okay, wir müssen jetzt Töne in verschiedenen Frequenzen kodieren, und da war es eben dann üblich zu sagen, okay, eine 0, die übertrage ich mit einem Ton 1200 Hertz, eine 1, die übertrage ich mit einem Ton 2200 Hertz, und dann pfeife ich so durch die Leitung und am anderen Ende gucke ich, was für eine Frequenz ist das, und ja, dann weiß ich, war das eben eine 0 und eine 1. Das wurde dann eben immer schneller gemacht, und es kam dann eben mit 9K6 bzw. 14K für QAM auf. Bei QAM wird zusätzlich noch die Phase übertragen, sodass ich sagen kann, okay, ein Signal hat einen bestimmten Pegel und eine bestimmte Phase gegenüber einer Referenzphase, und kann dann jetzt aus diesen Kombinationen sagen, okay, das ist eine 0 oder eine 1, beziehungsweise ich übertrage dann mehrere Bits in einem Symbol und da ist dann noch der Unterschied zwischen Bitrate und Baudrate, der dann irgendwann mal relevant war oder ist. Damals ist eben wirklich gesagt worden, ein Baud pro Sekunde ist ein Schritt und wenn ich jetzt aber mit einem Schritt, weil ich Phase und Amplitude übertrage, 2 Bit übertragen kann, dann divergieren natürlich die Angaben für Bitrate und Baudrate. Ja, QAM, jetzt habe ich ein Stückchen gerade da. Na gut, lassen wir es. Hätte jetzt ein kleines Diagramm gemacht. Ach doch, hier liegt sie. QAM, muss man sich also wirklich vorstellen, im einfachsten Fall, die Möglichkeiten für eine QPSK als einfachste Form der QAM, wo ich wirklich sage, okay, Amplitude bilde ich rechts und links ab und Phase oben und unten und kann dann wirklich je nachdem, wo mein Signal liegt, sagen, okay, das ist 00, 01, 10, 11 oder so. Mit QAM wird das dann eben mehr, dann sage ich, okay, übertrage ich hier ein paar Bit mehr, das sieht dann immer schön symmetrisch aus. Na gut, jetzt sieht es nicht mehr ganz symmetrisch aus. Hab dann praktisch immer mehr Möglichkeiten, wo ich dann mein Signal reinlege, mit immer feineren Abstufungen und kann damit natürlich immer mehr übertragen, braucht dafür aber eine immer sauberere Leitung, weil die Abstände kleiner werden. Und das wurde dann speziell für 33K6 zu einem Problem, weil die Abstände dann wirklich klein wurden und deswegen hat man dann noch Trellis eingeführt. Trellis Code Modul, Modulation, und da sagt man, okay, man gibt ein paar Bit ab, um eine Vorwärtsfehlerkorrektur zu machen, indem man eben wirklich sagt, okay, es muss einmal immer, also das nächste Bit muss immer nach einer bestimmten Codiervorschrift folgen, und wenn man jetzt zum Beispiel in der Empfängerhardware ein Signal findet, was genau hier erkannt wird, wo man eben dann nicht weiß, welches dieser beiden Bits war das, dann ergibt sich das aus der Codiervorschrift, das heißt also, es kann jetzt nur noch ein solches Bit kommen. Und demzufolge hat man das dann wieder ein kleines bisschen ja weiter hochgezogen. Jo, ist die Folie ein kleines bisschen. Na gut. Okay, das ist jetzt der analoge Fall gewesen. Irgendwann später mit der Einführung von ISDN bzw. der Digitalisierung des Netzes sah die Sache so aus, dass wir analoge Endgeräte haben, rechts und links, das da drüben sieht man nur nicht ganz so sehr, die also analog an der Vermittlungsstelle hängen. In der Vermittlungsstelle selbst wird praktisch eine Analog-Digital-Wandlung vorgenommen. Das heißt also, das analoge Signal wird digitalisiert, umgesetzt in digital und wird dann digital übertragen und wird dann praktisch wieder ins Analoge umgesetzt. Ist natürlich ja ein kleines bisschen ja widersinnig, wenn ich dann am anderen Ende wieder was Digitales machen will. Und dafür gab es dann irgendwann mal ISDN, da komme ich aber erstmal später dazu. Erstmal jetzt noch hier. In dem Moment, wo ich das ganze Netz schon digital habe, muss zu dem Netz jetzt sagen, der digitale Sprachkanal sind die bekannten 64 Kilobit. Die ergeben sich dadurch, dass man gesagt hat, okay, ich muss 8 Kilohertz Sprachband übertragen, habe also 8 Bit pro abgetasteten Wert und da habe ich meine 64 Kilobit. Und kann jetzt mit einem solchen Setup sagen, wenn ich mein Modem oder meine digitale Einwahlmodem irgendwo in der Mitte digital anbinde und damit jetzt einen so einen analogen Teil spare, kann ich diese eine Leitung wesentlich besser ausnutzen. Und das macht man dann mit V90, also dem 56 Kilobit Standard, der im Rückkanal immer noch die 33K6 ganz normal so gemacht hat, wie wir es eben noch vom alten Modem gesehen haben. Der Vorwärtskanal, der funktioniert aber jetzt wirklich in der Tat so, okay, es werden einfach nur diese Daten, so wie sie genommen, also wie sie da sind, auf die Leitung gelegt. Einige wenige Bitkombinationen, also von maximaler Spannung auf minimaler Spannung, die werden noch rausgefiltert. Deswegen tatsächlich erreichbare Rate auch nie 56 Kilobit pro Sekunde. Das ist also speziell in Amerika gehen nur 53 Kilobit. Das haben also die Modemhersteller ein kleines bisschen gedrosselt, weil sie würden sonst auf einige andere Grenzwerte würden sie da überschreiten. In Europa ist theoretisch mehr möglich. Das hängt damit zusammen, dass in Amerika der Sprachkanal nur 56 Kilobit breit ist. Hier in Europa wären es 64 Kilobit. Damit wäre, wie gesagt, theoretisch mehr möglich, bloß es entwickelt keiner, weil in Amerika die Technik dann nicht geht. Dann ist der halbe Markt weg und wer baut dann sowas heutzutage noch? Abgesehen davon gibt es ja eh wesentlich bessere Methoden. Ja, kommen wir zu ISDN. Ist praktisch die Fortsetzung dieser Digitalisierung bis zum Teilnehmeranschluss. Wir haben also eben den Schritt digitales Netz gesehen. Und dadurch, dass ich jetzt einen ISDN-Anschluss mache, mache ich es der Telekom eigentlich sogar noch einfacher, trotz dass der mehr kostet. Weil an der Telekom-Vermittlungsstelle entfällt die ganze Analog-Digital-Wandlung. Die ist jetzt im Endgerät, im Telefon oder in der Anlage, ISDN-Anlage. Es entfällt die ganze Generierung der Klingelspannung. Das heißt also, wenn das Telefon im Normalfall klingelt, dann muss ja da eine Spannung draufgeschalten werden. Das sind wohl 60 Volt oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls ein bisschen mehr. Und das entfällt dann alles. Das kann man eben einfach, okay, da kippen da ein paar Bits und damit wird die Anschaltung für so einen ISDN-Anschluss eigentlich ja relativ einfach. Es ist noch ein bisschen mehr Softwareaufwand dahinter, aber was soll es. Die Signalisierungsinformation, die Frage, ob jetzt ein Gespräch reinkommt und so weiter, die wird eben ebenfalls digital bis zum Teilnehmer durchgereicht. Die Modulation, Demodulation für Datensachen, die entfällt komplett, weil ich habe einen digitalen Kanal. Entfällt ist allerdings auch falsch, weil es wird ja irgendwo auch übertragen auf dieser Leitung, aber die dazu verwendeten Verfahren, das ist dann schon wieder praktisch Problem der Telekom. Das ist ja eine Art Modulation, das Signal wird eigentlich im Basisband leicht umkodiert übertragen. Ja, ISDN ist ja eigentlich allgemein bekannt. Wir haben 8 Kilosamples, also diese 8000 Abtastschritte, die ich brauche für die Sprache, die findet sich ja wieder mit 8 Bit. Damit haben wir diese 64 Kilobit für einen B-Kanal oder die zwei B-Kanäle jeweils 64 Kilobit und dann noch der 16 Kilobit Steuerkanal, D-Kanal. Ja, die ganze Signalisierung, wie gesagt, Hörer abnehmen, hat der jetzt einen Hörer abgenommen, wo ich einfach nachgucke, okay, ist da früher nachgeguckt habe, ist da, fließt da jetzt Strom durch oder so, wählt da jemand eine Nummer, das ist also jetzt alles digital, aber eben wesentlich komplexer. Es gibt da ein komplett eigenes Protokoll für mit mehreren Schichten, also das ist also, wie gesagt, nicht ganz trivial. Man kann sich's anschauen, wenn man nur mal eine Übersicht haben will, wie sowas in etwa funktioniert. Das wollte ich jetzt hier mal zeigen. Deswegen hatte ich mich hier schon mal vor uns auf einem anderen Rechner eingeloggt. So, und da gibt's vom HiSex, also dem ISDN-Treiber für Linux, gibt's da einen Debug-Mode. Wo man eben sagt, HiSex-Control, dann die Leitung angibt und dann 11.0x800, das ist ein bisschen schwarze Magie, teilweise undokumentiert. Und dann kann man hier schauen, was da läuft. Und da lief schon anscheinend ein bisschen was. Aber wenn wir das jetzt mal das bin noch nicht ich, da ist also irgendwas anderes noch auf der Leitung. Ja, der Rechner, der steht bei uns in der Firma. Kann gerade so sein, dass da ein Fax reinkommt oder so. Oder reinkam. So, muss jetzt hier nochmal stimmen. Das bin dann ich. Und da sieht man eben hier zum Beispiel den reinkommenden Ruf. Also schon wieder runter. Man sieht, dass hier das reinkommende Setup, das ist also wirklich, okay, jetzt kommt da ein Gespräch. Hier, ach Mist, das war noch eine Demonstration von gestern. Ja, ich ist ja gut. Okay, also wir haben also hier, wie gesagt, den Setup. Hier kann man jetzt noch erkennen, was für ein Gespräch das ist, die Nummer, von woher es kommt. Tja, das Core Proceeding ist dann wirklich, ach nee, halt, das ist dann das zweite Gespräch, als er mich zurückgerufen hat. wurde ja über dieselbe Karte aufgebaut. Und da sieht man eben hier Core Proceeding vom Netz, okay, der Anruf wird durchgeführt, Alerting, es klingelt, hat man ja hierbei gehört. So sieht das also aus bei ISDN im D-Kanal. Wenn man also da mal Lust und Zeit hat, kann man da gerne mal ein bisschen schauen und dann die einschlägigen Standards. Und wenn man das dann studiert, macht man das eher auf Bit-Ebene. Ja, wie gesagt, ISDN für Linux gibt es also, wie gesagt, nicht allzu viel dazu zu sagen. Es ist mittlerweile recht stabil. Ich kenne ISDN für Linux seit, oh Gott, wann war das? 95, Version 0.0.3a. Also jeder dritte Anruf, den man damit gemacht hat, ist eventuell durchgegangen. Das weiß ich nicht immer so. Ja, okay. 64 Kilobit ist aber langsam und langweilig. Deswegen, Primärmultiplexstufe. Die Telekom, die zieht das ja auch nicht in einzelnen Strippen durch und das bedeutet, es werden die verschiedenen Gespräche zu einem großen zusammengefasst. Und die nächste oder die eigentliche Hierarchiestufe ist eben die Primärmultiplexstufe, auch E1 genannt, weil es die europäische Primärmultiplexstufe ist. Und da passen 32 Kanäle rein, jeweils wieder 8 Kilosamples mit 8 Bit. Daraus ergeben sich die 2048 Kilobit oder allgemein kurz als 2 Megabit abgekürzt. Die Schnittstelle physikalisch, wenn man sich so eine Leitung von der Telekom reinlegt, weil die verkaufen sie auch, wird üblicherweise also auf Kupfer übergeben. Das heißt also ganz normal, ja, ein paar Drähte. Wie sie von der Telekom ins Haus übertragen wird, das ist dann immer unterschiedlich. Es gibt manche, die machen das dort auf dieser Strecke schon mit Glas, wenn es dort liegt. Es gibt die Möglichkeit mit 2 Drähten, also 2 Draht Kupfer, es gibt 4 Draht, es gibt 6 Draht. Das ist von der Sache her schon auch DSL-Technologie, nur dass man mal sieht, wo die Technologien hier hinkommen, aber hat von der Sache her nichts damit zu tun, was wir im Allgemeinen als DSL erkennen, aber das sage ich nachher dann was dazu, wenn ich was zu DSL sage. Es gibt verschiedene Methoden oder verschiedene Arten, jetzt diese 2048 Kilobit, was damit anzufangen. Nämlich gerahmt oder nicht gerahmt. Wenn ich sie nicht gerahmt habe, dann nehme ich einfach die 2048 Kilobit und versuche dort irgendwelche IP-Pakete drüber zu übertragen. Die andere Methode ist, ich gebe da den ersten Kanal dafür auf, dass ich dort ein Rahmenkennwort übertrage. Rahmenkennwort besagt also, dass ich sage, okay, hier geht mein Rahmen los, habe jetzt von jetzt an danach noch 31 Kanäle. Und in diesem Rahmenkennwort kann ich auch Diagnose-Sachen mit übertragen. Das heißt, ich kann die Leitung selbst überwachen, kann sagen, okay, ist da oder ist irgendwo ein Fehler, das ist eigentlich ein Unterschied. Und deswegen machen die meisten Provider da, die da liebend gerne so eine gerahmte Leitung haben, abgesehen davon, dass da natürlich anstelle der 2 Megabit da nur noch 1,9 und nicht Megabit da sind, also 64 Kilobit da verloren gehen. Die Kanäle, wenn ich jetzt eine gerahmte habe, die kann ich dann noch voll belegen oder teilweise belegen. Wenn ich also zur Telekom sage, ich möchte eine 512 Kilobit Standleitung haben, dann bedeutet das meistens, ich bekomme eine 2 Megabit Leitung ins Haus geschaltet und davon sind eben nur die ersten paar Kanäle belegt, weil es macht einfach keinen Sinn, für jede beliebige Sonderkonfiguration da extra Hardware zu haben. Und ich kann noch sagen, mit oder ohne Signalisierung, wenn ich in den 16. Zeitschlitz einen D-Kanal reinlege, dann bleiben mir praktisch noch 30 Sprachkanäle übrig. Das ist das, was die Telekom gemeinhin als Primärmultiplex-ISDN-Anschluss verkauft für größere Anlagen. Und ja, da schließt man einfach eine so eine Schnittstelle an und hat dann eben 30 Kanäle für Firmen. Uni, die werden sicherlich dann vielleicht auch ein paar mehr davon haben. Wie gesagt, die Alternative eben als Standleitung für den Daten, Zwecke als 2MU bzw. 2MS, unstrukturiert bzw. strukturiert, gerahmt oder ungerahmt. In den USA gibt es eine ähnliche Stufe, dort sind es aber nur 24 Kanäle, die zusammengefasst werden und das wird dort als T1, also T1 verkauft und verwendet. Derartige Interfaces können von Linux direkt terminiert werden mit entsprechender Hardware. Das heißt also, da gibt es dann so niedliche Karten. Preiskategorie so etwa, 600, $800. Das ist nicht unbedingt preisgünstig nach dem, was wir hier so dafür halten. Wenn man dagegen allerdings sich mal die Preise einer Cisco anschaut, merkt man schon, dass das verhältnismäßig richtig billig ist. Aber wie gesagt, die gibt es also zum Beispiel von Cyclets, die Cyclets-Karten, die habe ich also mehrfach schon mit Erfolg in Amerika eingesetzt. Ich habe die Sangoma eingesetzt. Die Sangoma, die hat nur einen Kanal, hat dafür aber andere Protokolle schon in Hardware. Da komme ich nachher nochmal dazu. Ja, worauf man ein bisschen achten muss, sind die Interfaces von dieser Karten. Entweder man hat da das G703-Interface, das ist das Interface, was wirklich das E1 oder T1-Interface ist, oder man hat einfach nur ein entsprechend schnelles serielles Interface mit X21 oder eben V35. Das sind so verschiedene, Normen für serielle Datenübertragung mit teilweise richtig utopisch aussehenden Steckern. Und wenn man sowas dann allerdings verwenden will, dann braucht man natürlich noch einen Konverter, der die Leitung selber auf seriell umsetzt und so weiter. Kann man sich dann sehen, manchmal ist man so ein paar Pfennig billiger. Andere Sachen natürlich, okay, dann habe ich jetzt eine extra Kiste bei mir rumstehen. Kann man sich aussuchen. Linux gegenüber, also man kann ja wirklich sehen, überlegen, setze ich Linux ein mit so einer Karte oder setze ich einen dedizierten Router ein. Die Überlegungen dazu sind eigentlich immer wieder die gleichen. Ich komme dann nachher eigentlich nochmal dazu. Ja, ich kann das jetzt in höheren Stufen multiplexen. Diese 2 Megabit ist also nur der Anfang, weil das sind ja auch nur 30 Gespräche. Die Telekom, die macht da mehr. Das Ganze formt dann eine richtige digitale Signalhierarchie, die sogenannte plesiochrone digitale Hierarchie, PDH. Und dann nehme ich also 4 solcher E1-Leitungen und komme dann irgendwann mal auf eine E2. Die Stopfbits, die ich da noch dazu schreibe, das ist so eine kleine eklige Sache. Das Problem ist, wenn ich mehrere Leitungen habe, dann sind die eventuell unterschiedlich schnell. Das heißt also, da sind die doch mal so nicht exakt 2 Megabit, sondern 2,0001 Megabit oder sowas in der Art. Und diese Unterschiede, die sorgen jetzt natürlich dafür, dass sich diese Signale miteinander gegenseitig verschieben, weil das eine ja immer ein kleines bisschen schneller ist. Und dafür gibt es eben Stopfbits, wo man sagt, okay, ich habe noch ein paar Bit Reserve, wo ich bei Bedarf dann ein zusätzliches Bit reinschieben kann, weil eben die eine Leitung schneller ist. Oder ich sage, okay, ich lasse dieses Bit weg, dann kann ich praktisch ein Bit rausnehmen und ich habe noch ein paar Bits, die das dann steuern. Also was mache ich denn nun? Füge ich ein oder mache ich nichts oder nehme ich raus? Deswegen brauche ich da ein paar Bit mehr und deswegen kommt dann eben hinten 8,4 Megabit raus und nicht nur die 8,1 oder 8,2 Megabit, die man eigentlich erreicht, wenn man diese 2 Megabit mal 4 nimmt. Denselben Effekt, den hat man dann immer diese Hierarchiestufen weiter. Die E2, wie gesagt, noch dazu gesagt, die ist eigentlich ungebräuchlich, die gibt es so gut wie nicht. Also ich habe sie noch nie in der Praxis gesehen. Was es dann wieder gibt und was gebräuchlich ist, ist eben dann die E3. Das sind dann wieder 4 E2s mit ein paar zusätzlichen Stoffbits und da sieht man schon, das summiert sich ganz schön. Es sind eben 34 Megabit und nicht 32 Megabit. Die E3 ist also schon wieder recht gebräuchlich für breitbandigere Internetanschlüsse. Ja, und dann gibt es natürlich die E4, das sind dann 140 Megabit. Ist auch wiederum ungebräuchlich, denn wenn einer so eine Bandbreite braucht, ist er meistens schon bei der SDH. Das kommt dann zur nächsten Folie. Die Leitungen sind im Allgemeinen für Privatleute zu teuer. Also eine Standleitung 2 Megabit oder so lag so in der Größenordnung 800 Euro, je nachdem von wo nach wo, das ist also sehr entfernungsabhängig. Die Übergabe jetzt von diesen höheren Leitungen, also E3, die passiert auch entweder noch auf Kupfer, das ist dann koaxial, oder Glas, weil da macht dann Glas schon richtig Sinn. Und die können von Linux ebenfalls direkt terminiert werden. Die Hardware, die dafür notwendig ist, die ist dann aber auch schon wieder noch ein bisschen teurer. Also so, 1.500, 2.000 Dollar darf man dann schon dafür rechnen. Wenigstens. Ja, kommen wir dann zur SDH, Synchrone Digitale Hierarchie. Hauptziel war, die ganze Multiplexerei ein kleines bisschen einfacher zu machen. Weil wenn ich jetzt nochmal die PDH-Hierarchie mir anschaue und mir überlege, wie diese Signale miteinander verschachtelt sind, ist es ein Problem, wenn ich jetzt einen Ring aufbaue damit und irgendwo einfach nur einen Kanal rausziehen muss. Das läuft dann nämlich in der Regel darauf hinaus, dass ich den ganzen Ring wieder von oben E3 runter multiplexen muss auf X mal E2 dann mir mein, und dann auf E1 mir dann meine E1 rausziehen kann und dann den Rest wieder zusammen multiplexen muss. Riesiger Aufwand. Deswegen hat man das dann mit SDH ein kleines bisschen anders realisiert. Mit dem Effekt, dass ich wirklich einfache Add-Drop-Multiplexer bauen kann, die ich entlang des Rings setze, wo ich mir dann wirklich einfach jetzt hier mal ein Byte rausziehen kann. Das x-te Byte, das ist dann immer meins. Und das setze ich dann auf meine rausgezogene Leitung und beziehungsweise füge dann eine andere Leitung ein. Die Taktanpassung mit diesen Bitverschiebereien, die entfällt dann ebenfalls. Die haben dann ein etwas anderes System. Das sind also die Rahmen oder werden ebenfalls wieder Rahmen gebildet und die eigentlichen Daten, die fangen dann eben einfach ein Byte später in diesem Rahmen an. Da hat man am Anfang einen kleinen Pointer. Und dann wird da eben eins erhöht und damit bin ich da ein bisschen weiter gerutscht. Ich habe dann noch zusätzliche Overheads in dieser Leitung, also ein paar zusätzliche Bits, beziehungsweise eigentlich schon Bytes, wo ich noch verschiedene Sachen machen kann. Wie eben zum Beispiel Stückchen meiner Leitung zu überwachen. Ich habe dann mal noch Sprachkanäle, wo ich wirklich, weil es sind ja meistens Kilometer oder mehrere Kilometer dazwischen, wenn ich da Wartungsarbeiten unternehme, dass ich da mal eben schnell reinstecken kann und dem, der am anderen Ende da steht. Wie gesagt, die Technologie, die ist also auch gemacht worden, als es GSM und Handys noch nicht unbedingt gab, aber es ist eigentlich immer wichtig, speziell, wenn man eben ja dieselbe Technologie für Überseestrecken einsetzt, da hat man wieder das Problem, dass mit dem Handy die Sache dann auch wieder ein Problem ist, wenn nämlich gerade diese Leitung da weg ist. Ne? Ja, hier gibt es also wie gesagt diese Multiplex-Hierarchie. STM1 ist also praktisch die Grundhierarchie, läuft bei 155 Megabit. STM4 mit 622 Megabit und STM16 mit 2,4 Gigabit. STM64 mit 9,5 Gigabit, glaube ich, ist wohl mittlerweile auch recht üblich. Die Bezeichnungen dahinter, OC3, OC12, OC48 beziehungsweise dann OC192, sind amerikanische Bezeichnungen. Dort gibt es also diese synchrone Hierarchie ebenfalls. Dort im Allgemeinen unter dem Namen SONET bekannt. Und übertragen wird die Sache also faktisch nur noch mit Glasfaser. Es gibt auch Richtfunkstrecken mit dieser Technologie, aber wie gesagt, sowas hauptsächlich dann im Mobilfunk, aber in den meisten Fällen wird das mit Glasfaser übertragen. Ja, so eine STM1-Schnittstelle, speziell dann in der Variante mit ATM, was dann da übertragen wird, komme ich nachher dazu, kann auch von Linux direkt terminiert werden. Entsprechende Hardware, wiederum bei ImageStream, also die machen sehr viel an solcher Hardware. Das einzige Problem, was ich mit ImageStream ein kleines bisschen habe, deren Treiber sind nicht Open Source. Das Problem ist, dass die Stacks da eben also auch teilweise dazu gekauft worden sind und demzufolge nicht Open Source sein können. Ja gut, dafür machen sie eben solche Karten und die gibt es eben auch nicht allzu sehr. Die Frage ist, will man das? So eine Karte schon 155 Megabit beziehungsweise mehrere davon, wenn man jetzt einen Router aufbaut und anstelle einem dedizierten Router, also wie zum Beispiel Cisco oder sowas, also Cisco ist der Marktführer, eine Linux-Kiste hinstellt. Ist das erstmal, klingt erstmal gut, weil Linux-Kiste ist in erster Linie erstmal eins billig, weil schon auf E1, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 5, 6 E1 oder T1-Leitungen terminieren will, dann geht das mit so einer Linux-Kiste, ich sag mal, $1000 für den Rechner und dann jeweils nochmal $800 für eine 2-Port-Karte. Das ist recht preisgünstig gegenüber einer Cisco, wo die Cisco also so bei $2000 losgeht und dann man so pro Interface ebenfalls nochmal $1000-2000 rechnen muss, weil für 6 bis 8 T1s, da braucht man so auch schon eine 36er Cisco. Und das wird dann richtig teuer. Und bei den 155 Megabit wird es dann richtig teuer. Also da kann man für so eine Cisco durchaus gleich erst einmal so ja, $20,000 planen, wenigstens. Ne? Und diese Karten, die STM1, die liegt da sowohl auch, ich glaube, bei $3,000 oder so. Was also fast geschenkt ist, muss man sagen. Hat aber, wie gesagt, dann das Problem, dass man eine PC-Hardware dort hat. Die meisten Leute, die sowas bauen, die sind an hundertprozentiger Verfügbarkeit interessiert. Und die ist mit PC-Hardware einfach, ich will mal sagen, schlecht zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass 90% der hier sitzen in ihrem PC schon mal den einen oder anderen Lüfter gewechselt haben. Oder irre ich mich da? Ich gehe davon aus, dass ein nicht unerheblicher Anteil hier ebenfalls schon mal das Vergnügen eines Festplattencrashes hatte. Und das sind also alles so Sachen, die sich ein Internetprovider so nicht unbedingt leisten kann oder will. Man kann einige Sachen umgehen, wenn ich zum Beispiel eine Festplatte durch ein Stückchen Flash ersetze. Also es gibt da Sachen, die softwaremäßig sehen sie aus wie eine 16 Megabyte Festplatte, sind aber eben in Flash realisiert, haben demzufolge keine mechanischen Teile und sind demzufolge absturzsicher, also vor mechanischen Problemen. Damit kann man solche Sachen recht effizient machen. Das Problem mit den Lüftern hat man aber immer noch. Dann hat man meistens ebenfalls nicht die Möglichkeit, in einer PC-Hardware nochmal eben schnell eine neue Karte zu stecken, ohne dass man den Rechner vorher ausschalten muss. Und das sind also alles so Sachen, die im ich will mal sagen, Hobby- oder Kleinanwender nicht interessieren, aber eine Telco oder so dann doch. Ein weiteres Problem, wenn man zu diesen richtig großen Bitraten kommt, ist, dass der PCI-Bus, der im normalen PC drin ist, dann ziemlich schnell an seine Leistungsgrenzen kommt. Der ist also im Normalfall 32 Bit breit und wird mit 33 MHz getaktet. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel da durchgeht. Und die Pakete müssen dann teilweise mehrmals da durch, weil es muss einmal von der Netzwerkkarte in den Speicher und dann vom Speicher wieder in die Netzwerkkarte. Es gibt mittlerweile schnellere PCI-Busse, also 66 MHz. Es gibt auch 64-Bit-PCI-Busse schon. Aber ja, das sind spezielle Mainboards, die sind dann wieder extra teuer und haben dann auch noch eigene Probleme. Und die Karten bräuchte man entsprechend dann ja auch, ne? Ich weiß nicht, was die Xbox man hat, aber wenn es so eine tolle Hardware ist. Ach, die von Microsoft. Gibt's da schon einen Linux-Port dafür? Ich weiß gar nicht. Halte ich hier die Wette, ja. Also wie gesagt, wer sich eine STM, also so eine 155 Megabit Leitung leisten kann, weil die nämlich richtig Geld kostet, ne? Und also richtig Geld meine ich mit richtig Geld, der kann sich eigentlich in der Regel auch einen richtigen Router leisten und will das in den meisten Fällen auch. Wenn man aber geringere Ansprüche hat, Linux eine Alternative. Ja, kommen wir zu Protokollen. Die Leitungen, die machen eigentlich nichts weiter als Bits übertragen und damit kann man in der Regel nicht allzu viel anfangen. Deswegen muss man da irgendwas mit diesen Bits machen und da setzt man dann halt ein paar Protokolle darüber zwei. Das ist dann Schicht 2 im ISO-Modell, wenn das irgendjemand mal ein bisschen auf ISO ertrampeln will. Ja, fangen wir an mit dem einfachsten. HDLC ist eigentlich nichts weiter. Ich sage, okay, hier geht mein Paket los. Das mache ich mit einer Anfangskennung. Dann kommen ein paar Daten, dann kommt eine Prüfsumme darüber und dann sage ich, okay, jetzt ist Ende dieses Pakets. Einfach HDLC. Kann man absolut nichts machen, weiter groß damit. Einfach nur ein Datenpaket übertragen. Man hat keine Konfigurationsmöglichkeiten. Das heißt, man muss wissen, welche IP-Adressen an jedem Ende ist. Man kann nicht noch irgendeine Authentifizierung darüber machen, wie ist der andere wirklich an dieser, also der richtig an dieser Leitung, was bei Standleitungen oder so natürlich eh widersinnig ist, aber ja gut, und hat eben den Vorteil, dass so gut wie kein Overhead dabei ist. Also ja, wenn nichts extra da übertragen wird, dann ist eben alles, was dort übertragen wird, meine Nutzdaten. Und damit ist natürlich das effizienteste Protokoll von allen. Dann ist üblich, also für Standleitungen oder im Allgemeinen, das PPP-Protokoll, deswegen, weil es einfach verbreitet ist. Und ich kann, wenn ich denn will, ein paar zusätzliche Sachen damit machen. Nämlich, erstmal, ich habe ein paar zusätzliche Protokolle, weil PPP eigentlich eine Protokollfamilie ist, besteht aus mehreren einzelnen Protokollen. Ich habe also das LCP, Link-Control-Protokoll, mit dem ich erstmal überprüfen kann, okay, ist meine Leitung da? Ich kann eine Authentifizierung machen mit PAP oder CHAP. Ich kann mit IPCP IP-Adressen zuweisen, IP-Adressen aushandeln. Wer bist du? Du kriegst das. Das ist also, diese Protokolle, die werden bei Modemverbindungen ganz genauso angewendet und damit teilt einem zum Beispiel der Provider mit, okay, du hast jetzt die und die IP-Adresse. Muss ja der eigene Rechner wissen, wenn er ins Internet eingewählt ist. Und wie gesagt, die Authentifizierung, die braucht man eben bei einem normalen Provider auch. Wobei da gut, in den meisten Fällen jetzt hier, was diese Pre-Selection-Provider sind, dann hat man irgendwelche Standardpasswörter da drin, aber das war halt nicht immer so. Ja, was man eben dann noch machen kann, Multilink, also mehrere Leitungen parallel. Das ist immer, wenn es sich noch nicht lohnt, eine 34-Megabit-Leitung hinzuziehen, dann zieht man eben zwei Megabit-Leitungen und macht dort einen Multilink drüber. Damit hat man eben immer noch die 4 Megabit für Daten. Ja, PPP ist ein Protokoll, das ist zur Hälfte Kernel-Mode, und also im Kernel implementiert und zur anderen Hälfte als Daemon im User-Space. Und ist vor allen Dingen im 2.2er-Kernel mehrmals implementiert. Das heißt, man hat das einmal so für die ganz normalen Leitungen, also für Async TTY als Line-Disziplin. Dann hat man es mal drin für ISDN-synchrones PPP. Und dann hat man es für manche Standleitungskarten, wo es eben die Treiber im Linux-Kernel drin sind, ebenfalls nochmal implementiert. Und da ist man also jetzt davon übergegangen, im Kernel 2.4 da ein bisschen aufzuräumen. Das ist also alles noch ein bisschen Work in Progress, aber man hat da als Ziel, mal einen einheitlichen Code zu haben, der dann im Kernel liegt und natürlich ein bisschen besser performen soll. Ja? Ach, vorhin sagtest du, sie wäre schon voll gewesen. Lügen wir, ja.
Aber eine neue Karte besorgt.
Ah. Ja gut, aber jetzt ist eine Batterie, hast du nicht noch eine? Ja gut. Okay, X25, der Dinosaurier unter den Protokollen. X25, in der vereinfachten Version AX25 eben schon mal ganz kurz angesprochen, ist ja das Standardprotokoll für paketvermittelte Netze schlechthin gewesen. Also alles, was mal .xp, wenn das irgendjemand nochmal sagt, ist alles X25 eigentlich. Ne? Ist also, ja, Komitee-Design, muss man dazu sagen, von der, ich glaube, damals war es noch der CCITT, beziehungsweise dann ITU, als Standard gesetzt und ist also im Protokollwald sehr stark ans Schichtenmodell orientiert. Das heißt, man hat eine Schicht 2, die wirklich Ende zu Ende macht, und man hat dann aber auch höhere Schichten, Schicht 3, wo ich dann wirklich schon über mehrere Knoten hinweg eine gewisse Art Routing-Funktionalität oder virtuelle Verbindungen darüber erzeugen kann. Ja, ist alt, ist komplex und ist auf Strecken mit relativ vielen Übertragungsfehlern optimiert. Das heißt, dass es wird dann alles so und so viele Pakete, die über eine Strecke, über einen Teilabschnitt gegangen sind, wird dann eine Bestätigung geschickt, das ist jetzt hier angekommen und so weiter. Das ist wichtig, früher, als es die Leitungen noch nicht so toll waren, weil sich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Paket verloren geht, ja immer erhöht, wenn ich also jetzt sage, okay, das Paket, das geht mit 0,95% Wahrscheinlichkeit, was eine extrem schlechte Wahrscheinlichkeit ist, hier durch, und wenn es dann wiederholt wird, dann sind es ja nur noch 0,95 mal 0,95, und nach 3-4 Hops ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es übertragen wird, eher klein. Deswegen wird es da schrittweise gemacht, aber mit den Fortschritten der Übertragungstechnik, Glasfaser und so weiter, ist das natürlich alles kein Thema mehr. Und deswegen ist X25 einfach veraltet. Weil man kann sich diese ganze Sache schenken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Paket verloren geht, ist eher klein. Und ja, der Vorteil natürlich, ich kann mehrere logische Verbindungen über ein so ein Interface machen. Frame Relay ist der Nachfolger von X25. Ich muss ein kleines bisschen hier aufs Tempo drücken, weil da mir eine 10 entgegengezeigt wird, was ich für komisch halte, weil ich habe eigentlich erst eine Viertelstunde später angefangen. Ich weiß nicht, wonach er zählt. Gut, ja, Frame Relay ist also wirklich die einfache Variante. Ich sage, okay, hier ist das Paket und dann wird das da durchgeschickt. Wenn es irgendein Problem gibt, schmeiß es weg, das Paket. Mögen sich die höheren Schichten drum kommen. Das ist also schon so ähnlich wie mit IP gemacht. Es ist schnell einfach, kaum Overhead und demzufolge recht effizient. Es ist verbindungsorientiert, man kann also mehrere Verbindungen über diese Pakete auch wiederum über ein Interface machen. Es gibt sogar die Möglichkeit, also da eine Art WLAN-Netz drüber zu machen, ist aber auch recht unverbreitet. Im Allgemeinen wird eben mit PVC gearbeitet, also permanente virtuelle Verbindung, und hat dann praktisch eine Art Standleitung über diese Frame-Relay-Wolke. Man kann dann rudimentär QoS machen, also Bitraten reservieren, garantieren. Und hier in der Praxis sieht es wohl so aus, dass überall dort, wo die Telekom oder der alternative Carrier so einen Frame-Relay-Knoten stehen hat, von dort nach dort die Verbindungen recht preisgünstig sind, aber ansonsten sich Frame-Relay auch kaum gegenüber einer normalen Standleitung oder eben einem IP-Uplink unterscheidet. Kommen wir zur Königin aller Protokolle, auch ATM genannt, in aller Munde, weil wird überall verwendet heutzutage. Ist ein Komitee-Design, also wieder ITU und so weiter, und es ist ein Komitee-Design von zwei Komitees, weil es gibt eine Parallelentwicklung. Das eine Komitee hat der Industrie nicht schnell genug gearbeitet und daraufhin hat man gesagt, okay, wir machen unser eigenes Komitee, das ATM-Forum, und hat dann zwei leicht divergente Protokollspezifikationen geschrieben. Die eine, die findet man eben wirklich überall im WAN-Bereich, was das ITU-Protokoll ist, und die andere ist eben eher die für, das waren dann immer die Sachen, wir machen ATM bis zum Desktop hin, zum PC. Hier arbeitet man mit sogenannten Zellen, also kleinste Einheiten. Die haben eine Größe von 53 Bytes, und von diesen 53 Bytes sind schon allein 5 Byte Header. Das heißt also, jeder, der damit einigermaßen rechnen kann, der sieht, dass das ein ziemlich overhead-intensives Protokoll ist. Der Vorteil ist aber, man kann wirklich man kann unterschiedlichste QoS-Anforderungen auf einer Leitung realisieren. Wenn ich wirklich zum Beispiel ein Gespräch habe, also einfach nochmal 64 Kilobit-Kanal, da kommen in meinen Abständen immer ein paar wenige Bytes. Und das läuft. Und wenn ich da jetzt ein großes IP-Paket, 1500 oder länger Byte, drüber jage, dann sieht es dann natürlich schlecht aus, weil ich das in der Mitte nicht anhalten kann. Mit ATM kann ich es, indem ich erstmal so eine andere Zelle dazwischen schiebe. Die ganzen Sachen, die werden dann mittels verschiedener Adaptionsschichten für die verschiedensten Dienste aufbereitet. Also wie gesagt, entweder man braucht einen Datenkanal, eine Pfad-Emulation für PDH oder aber eben Pakete. Maximale Flexibilität. Dafür sehr komplex und sehr hoher Overhead. Verbindungsorientiert, das heißt, ich habe wieder verschiedene Verbindungen und ich habe umfangreiche QoS-Sachen. Also ich kann wirklich genau sagen, okay, das ist eine konstante Bitrate, die ich hier brauche und so weiter. Und das wird dann auch enforced. Wird, wie gesagt, fast überall verwendet. Bei TDSL ebenfalls, das heißt also jeder, der bis jetzt dachte, ATM ist irgendwas für ganz schnelle Netze und hat zu Hause einen DSL-Anschluss, der eigentlich ja 255 Megabit im Vergleich eher langsam ist mit 768 Kilobit, da läuft ATM drüber. Darüber dann muss ich irgendwo meine IP-Schicht legen. Da gibt es zwei Protokolle, die üblich sind, IP over ATM beziehungsweise Multiprotokoll over ATM oder aber Lane. Lane ist letzten Endes die Abbildung eines normalen LANs über ATM. Support dafür gibt es seit Kernel 2.4 im Standard Linux-Kernel, ist aber wie gesagt recht wenig gebraucht. Hardware-Unterstützung, die STM1, beziehungsweise ich habe also auch schon STM4-Schnittstellen dafür gesehen. Ist dann wieder, man überträgt es mit den Techniken, die ich vorhin in der Übertragungstechnik hatte. Letztes Protokoll, was ich ganz kurz erwähnen will, ist PPPoE, weil es wird für DSL gebraucht, ist demzufolge auch für Linux interessant. Und man macht es also hauptsächlich deswegen, dass man eine Session-Abstraktion wieder hat, dass ich eine PPP-Verbindung darüber habe, damit geht meine ganze alte Software, die ich vorher für analog verwendet habe, für die Abrechnung und so weiter wieder. Ich kann meine IP-Adressen damit zuweisen. Und also Friede, Freude, Eierkuchen, der Haken ist, das Ding hat 8 Byte Overhead pro Frame und das macht mir ein gewaltiges Problem, nämlich MTU. Das Ethernet-Frame, also auf einem normalen Ethernet, ist auf 1500 Byte begrenzt. Also wirklich effektive Daten, da kommt noch der Header dazu. Und wenn ich hier jetzt noch 8 Byte abklammer, dann ist mein normales IP-Paket eben ein bisschen kleiner. Und normalerweise handelt eine TCP-Verbindung das aus, wenn also sowas da ist, wenn aber irgendwo eine blöde Firewall dazwischen steht, die gewisse ICMP-Meldungen unterdrückt, hat man da, also funktioniert diese PMTU-Discovery nicht richtig und demzufolge ja, gibt es dann größere Probleme und die Performance für über solche Sachen saugt dann gemein. Es gibt zwei Implementationen wiederum, die ältere User-Space-Implementation und eine neuere Kernel-Implementation. Möchte ich jetzt nicht allzu viel drüber sagen, weil mir die Zeit fehlt. Ja, moderne Verfahren, jetzt wirklich im Schnelldurchgang. Modern sind sie eigentlich alle wirklich nicht. Sie sind eigentlich nur deswegen neu und bekannt, weil durch Massenproduktion das Ding im Low-Cost-Bereich gemacht worden ist. Aber ansonsten sind sie nicht wirklich neu. Funk, was in den letzten beiden Sachen hier gesagt wurde, ist eigentlich eine Spreadspektrum-Modulationstechnologie, die wurde im Militär schon sehr lange verwendet. Also FDFHS-Sachen, Frequenzhopping, was der 2-Megabit-Standard war, das gab es praktisch im Militär, wurde schon von den Russen in den 50er, 60er Jahren gemacht, dass ein Funkgespräch dann plötzlich von einer Frequenz zu einer anderen mitten im Gespräch springt. Und was anderes ist das von der Sache her nicht. Ja, SAT. Dann nimmt man einen digitalen Kanal, hat mit Satellitenfunk im Allgemeinen ein Problem, die hohe Latenz. Ehe mein Paket oben beim Satelliten und wieder unten ist, hat der andere mich in meiner Quake-Session schon längst erschossen. Demzufolge für Spiele ungeeignet. Und DSL ist, wie gesagt, ja, ein Modebegriff, weil es heißt einfach nur digitale Leitung. Ja, toll, Wahnsinn, digitale Leitung. Und wird aber durch Werbung zu dem gemacht, was es im Allgemeinen ist. Wir haben also 2-Megabit-Standleitungen, die mit SDSL-Technologie gefahren werden. Das ist auch alles nur DSL und kostet aber den Preis einer 2-Megabit-Leitung, wenn man es bei der Telekom bestellt, ne? Der absolut krönende Abschluss, also oder die krönende Sache, die ich gesehen habe an irgendeiner Werbung, IDSL, das war von der Sache her nichts weiter als ISDN. Ja, Modulationsverfahren, weil wir es hier gesagt haben, vor uns wird bei DSL im Allgemeinen DMT eingesetzt, Discrete Multiton. Man teilt seinen Übertragungsband in viele, viele kleine Töne und moduliert jeden Kanal einzeln mit ein paar Kilobit und in der Summe wird das dann so breit. Ist also auch nichts Besonderes von der Sache her. Ja, und jetzt zu Kabelmodem. Das ist das beste Verfahren überhaupt. Kommt daher, weil KM3, die Firma, für die ich arbeite, sich damit beschäftigt. Ja, wir haben also ein Netz in Geier und wir bauen demnächst Marienberg und Schneeberg aus. Also falls da jemand wohnt. Ja. Der Vorteil ist eben, die Kabel, die sind von Anfang an für HF, also Hochgeschwindigkeitssachen, gemacht worden und sind demzufolge geschirmt und auf Störstrahlung solche Sachen wurde geachtet. Theoretisch ist es zwar so, dass eine schön verdrillte Kupferader wesentlich weniger Störung, oder was heißt wesentlich, etwas weniger Störstrahlung macht als wie ein Koaxkabel, was der Grund ist, warum Twisted Pair dann eingeführt wurde bei 10 bzw. 100 Megabit gegenüber dem alten RG58. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wenn man das mit Schraubklemmen und so weiter einfach zusammenknüppert, diese Vorteile ziemlich schnell wieder verlustig gehen. Und wenn ich mir dann noch Powerline angucke, wo in der Regel überhaupt nicht groß verdrillt ist, das Ding, das strahlt ja wie eine Antenne, ne? Das ist ja das Problem, ne? Ja. Na gut, Modulation, wie gesagt, wieder so ähnlich wie hier QAM, bloß dann eben ein bisschen mehr, also QAM64. Gibt verschiedene Standorte, wurde früher mal, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht, irgendwann hat man sich dann auf DOCS in Amerika geeinigt. EuroDOCS ist die Anpassung auf dem europäischen Kanalplan. Dann hat es in Europa dann eine Konkurrenzentwicklung dazu gegeben, die ist aber, so wie ich das beurteilen kann, weitestgehend tot, DVB-Dafik. Es hat sich eigentlich DOCS durchgesetzt, machen wir und macht eigentlich so Zeug jeder andere, den ich kenne auch, beziehungsweise eben EuroDOCS hier in Europa. Ist ein offener Standard, man kann sich die komplette Standardspezifikation runterladen und angucken bei cablelabs.com oder .org oder so, für den Fall, dass es jemanden interessiert, wie sowas genau funktioniert. Es ist ein Shared Medium, das heißt also dadurch, dass ich nur eine Leitung habe, die in jeden Haushalt geht, muss ich dafür sorgen, dass die Zugriffe geteilt werden. Das heißt also, dass nicht jeder gleichzeitig gesendet wird und so weiter. Das macht alles das Headend. Und das Headend kann also dann durchaus auch Bandbreiten einschränken, wenn also einer die Sache übertreibt. Ja, Abhörsicherheit durch BPI, Baseline Privacy, das heißt, das wird dann nochmal DES verschlüsselt. Reicht also aus, um eine ähnliche Sicherheit zu gewährleisten, wie es auch bei Telefonleitungen der Fall ist. Demnächst, wie gesagt, vielleicht auch bei Ihnen. Zusammenfassend kann ich also sagen, Transport, wie ich von A nach B komme, x verschiedene Möglichkeiten. Was wirklich interessant ist, dass die Preise für diese Leitungen, also wirklich die Leitungen, sehr stark schwanken, weil DSL ist Leitung und ist richtig preisgünstig und 2 Megabit, die kostet verhältnismäßig viel. Und was noch wesentlich interessanter ist, dass der eigentliche Dienst darüber, nämlich der IP-Datentransfer, sehr, sehr stark schwankt. Weil obwohl ich eine Flatrate also bekomme bei der Telekom für DSL für, was waren das, 49 Mark oder so, irgendwas paar Euro dann, wenn ich eine ähnliche Sache haben will auf einer 2 Megabit Standleitung, kostet das plötzlich ein Vielfaches. Das ist eine Sache, die hat mir auch die Telekom nicht so richtig erklären können, als ich sie mal gefragt habe. Aber ja, das wird also so im Allgemeinen. Ja, sicherlich, irgendwo ist es, ne? Die Zwangstrennung, die angeblich technisch notwendig ist, die ist eigentlich nicht technisch notwendig. Macht man nur, kann man ja auch so sagen, dass man nicht, dass die Leute keine statische IP haben und demzufolge auf die Idee kommen, Server zu betreiben. Ja. Ja, eben. Wir haben, wie gesagt, ja. Ansonsten eine Flatrate, wenn man es als Provider macht, ist weitestgehend unbezahlbar. Das können sich also nach den Untersuchungen der CT wirklich nur AOL und die Telekom leisten, die genügend Leute hat, die das quersubventionieren. Ja, gut. Ja, Linux kann alles und kann mehr. Das sieht man hier schon wieder nicht mehr so richtig. Ja. Das ist eine Frage mit diesen Folien. Ich habe den Fehler gemacht, dass nachdem ich vor 2 Jahren das mit StarOffice probiert habe und da ein paar Abstürze hatte, dachte ich, okay, dieses Jahr probiere ich mal was anderes aus, habe den KDE K-Presenter genommen und war nicht so die tollste Idee. Ich hätte vielleicht doch Tech nehmen sollen. Naja gut, was soll's. Danke für die Aufmerksamkeit.